HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
Wir setzen einen Krisenstab ein, der schon loslegt mit seiner Arbeit, obwohl die neue Regierung noch nicht auf dem Weg ist. Das ist Tatkraft, darum geht es.
Er sehr gut das organisiert hat, überall, wo die Bundeswehr im Inland zum Einsatz gekommen sind bei den Corona-Maßnahmen. Das wirkt alles sehr streng.
Er wird die Lage kontinuierlich gutachten und beobachten und die Umsetzung der Beschlüsse prüfen.
Generalmajor Carsten Breuer. Er trägt Kajal, ein Blick aus Stahl, phänomenal, der schöne General.
Das akute Thema, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, scheitert nicht daran, dass Krisenstäbe fehlen oder dass wissenschaftliche Beratung fehlt. Es braucht politische Verantwortungsübernahme für Entscheidungen.
Denn die Bundeswehr hat ja in der Vergangenheit gezeigt, in der Corona-Krise, dass sie Logistik kann, dass sie Organisation kann. Bei logistischen Problemen geht es ja nicht nur um die Organisation, sondern auch um die Ausführung.
Die wichtigste Aufgabe jetzt bleibt, und das wird dann auch Aufgabe des Krisenstabs sein, die Impfkampagne weiter so stark wie möglich voranzutreiben.
Stillgestanden. Das hatten wir beim Kampf gegen die Corona-Pandemie ein bisschen zu oft in den vergangenen Wochen und Monaten, also einen gewissen Stillstand. Deswegen soll es nun ein General richten. Carsten Breuer heißt er, Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr. Er übernimmt die Leitung des neuen Krisenstabes im Bundeskanzleramt und seine wichtigste Aufgabe wird es sein, das Durcheinander bei der aktuellen Impfkampagne irgendwie zu entwirren und vor allem für mehr Tempo zu sorgen, damit bis Weihnachten wirklich 30 Millionen Impfungen bundesweit durchgeführt werden können. Damit wird die Impfkampagne zu dem, was wir gerne Chefsache nennen. Wobei der eigentliche Chef ist ja bald Olaf Scholz. Und wäre es da nicht die Aufgabe der Politik, das in die Hand zu nehmen? Zumal das zur Chefsache machen bislang eine Spezialität war von Angela Merkel. Wobei, stimmt das wirklich oder hat Angela Merkel das doch anders hinbekommen? Was ändert sich überhaupt, wenn Chef oder Chefin ein Projekt komplett übernimmt? Sehnen wir uns gar nach mehr Autorität insgesamt? Das alles fragen wir heute unter dem Motto Der General - hilft sofort! Ausrufezeichen. Ein bisschen angelehnt an einen Werbespot für einen Bodenreiniger, aber das nur am Rande. So ganz neu ist das ja auch nicht, was Politik und andere sich gerade ausgedacht haben, einen Mann vom Militär an die Spitze eines Krisenstabes zu berufen. Italien ist auch schon auf diese Idee gekommen, wie unser Korrespondent Jörg Seiselberg beweist, und es scheint bislang gut zu funktionieren.
Er ist der Organisator und das Gesicht der italienischen Impfkampagne. Francesco Figliolo reist in diesen Tagen wieder durchs Land, um Impfzentren zu kontrollieren, Hilfskräften zu danken, die Organisation für das Boostern voranzutreiben und den Italienerinnen und Italienern zu versichern, in Sachen Impfkampagne sei nach wie vor alles im Griff. Wir sind in der Lage, parallel den ersten Impfzyklus zu komplettieren und gleichzeitig die dritte Dosis zu verabreichen. In den Regionen liegen dafür 9,4 Millionen Impfdosen bereit. Die Menschen in Italien haben in den vergangenen Monaten gelernt, wenn ihr Covid-Sonderkommissar etwas verspricht, können sich in der Regel darauf verlassen. Seit Mitte September werden die dritten Impfdosen in Italien gespritzt, wie bislang in der Impfkampagne strikt gestaffelt nach Gefährdungs- und Altersgruppen. Auch für die kommenden Monate, sagt Figliolo, sei alles organisiert. Wir werden die Spitze der Impfzahlen zwischen Dezember und Februar erreichen. Und dies werden wir mit der bereits jetzt zur Verfügung stehenden Infrastruktur der Impfzentren bewältigen können. Klare Ansagen, verlässliche Organisation. Figliolo ist ein Grund, warum Italien in seiner Impfkampagne erfolgreicher ist als andere europäische Länder. Dass die Statements des 60-Jährigen manchmal militärisch knapp klingen, hat einen Grund. Figliolo ist General der italienischen Armee, war als Logistikspezialist unter anderem in Afghanistan und im Kosovo. Geben Sie mir Ihren besten Mann, soll Regierungschef Draghi von Verteidigungsminister Guerini verlangt haben, als er im März einen neuen Covid-Sonderkommissar suchte. Italiens Impfkampagne kriselte damals, teilweise gab es nicht einmal genügend Nadeln für die Spritzen. Figliolo krempelte die Organisation auf links und gestaltete eine weitgehend zentral aus Rom gelenkte Impfkampagne, obwohl auch in Italien die Regionen für das Gesundheitssystem zuständig sind. Am Anfang haben wir unter großer Anstrengung unser Netz an Impfzentren und das System der logistischen Verteilung aufgebaut. Und dann haben wir das Personal gewonnen aus freiwilligen Organisationen, der Armee, dem Zivilschutz und allen Kategorien des Gesundheitspersonals, denen ich immer dankbar sein werde. Das Ergebnis nach gut 8 Monaten Figliolo: Italien hat im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Ländern mehr Geimpfte, weniger Corona-Infizierte, weniger Schwerkranke. Für die Organisationsleistung des Logistikgenerals gibt es Beifall aus fast allen politischen Lagern. Gewöhnungsbedürftig ist für einige das Auftreten des manchmal etwas kauzig wirkenden Covid-Sonderkommissars. Alle öffentlichen Auftritte absolvierte durchaus eitle Figliolo in seiner olivgrünen Generalsuniform, auf der Brust über 20 Ordensbänder, unter anderem für seine Auslandseinsätze. Dazu trägt der Sonderkommissar gerne seinen Gebirgsjägerhut mit weißer Gansfeder. Unter anderem die Schriftstellerin Michaela Murgia hat gesagt, sie finde einen Covid-Sonderkommissar in Militäruniform irritierend. Figliolo reagierte geradezu verdutzt. Ich hoffe, dass diese Uniform Vertrauen schafft. Ich habe mich aus kleinen Verhältnissen im Militär hochgearbeitet. Die Uniform ist für mich Symbol von 40 Jahren Einsatz, Leidenschaft und Stolz. Als neues Etappenziel seiner Impfkampagne hat Figliolo ausgegeben, bis Ende des Jahres sollen 90% aller Italienerinnen und Italiener über 12 Jahre mindestens einmal geimpft sein. Ich bitte die Italiener, die sich bislang wirklich hervorragend verhalten haben, um eine weitere Anstrengung. Dann halte ich das Ziel für absolut erreichbar. Umfragen stützen Figliolos Optimismus. In Italien sagen nur 7% aller Erwachsenen, dass sie sich auf keinen Fall impfen lassen werden.
So also läuft das in Italien. Dort wurde der Kampf gegen Corona in die Hände eines Generals gelegt. Und so ähnlich läuft das jetzt ja auch in Deutschland, denn Generalmajor Carsten Breuer übernimmt den neuen Krisenstab, der dann auch im Auftrag der dann neuen Bundesregierung die Koordination vor allem dieser Impfkampagne übernehmen wird. Oliver Kohl ist ebenfalls Generalmajor. Er ist Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Einen schönen guten Tag dorthin.
Ich grüße Sie, Herr Landau.
Vor diesem Hintergrund, wo sehen Sie denn die besondere Führungsqualifikation eines Angehörigen der Bundeswehr, zum Beispiel eines Generalmajors?
Naja, also zunächst einmal allgemein Führungskräfte in der Bundeswehr zeichnet im Wesentlichen 3 Aspekte aus. Das ist erstmal eine Problemlösungskompetenz, wenn Sie so wollen, also durch Planungsprozesse, die wir durchlaufen, sind wir in der Lage, relativ schnell Probleme zu lösen. Eine, so würde ich sie mal bezeichnen, Ungewissheitskompetenz. Also im militärischen Handeln wissen wir nie, was um die nächste Ecke herum passiert. Das heißt, wir müssen immer darauf gefasst sein, überrascht zu werden. Und das führt bei uns, wenn Sie so wollen, nicht zur Schockstarre, sondern zur Aktivität. Und ich glaube, sagen zu können, dass militärische Führungskräfte immer lösungsorientiert sind. Sie wollen immer zu einer Lösung kommen und lassen sich da auch so leicht nicht vom Weg abbringen.
Ungewissheitskompetenz finde ich einen interessanten Aspekt dabei. Ich meine, das Coronavirus überrascht uns ja auch immer wieder mit neuen Varianten. Also das scheint zu passen in dem Zusammenhang.
Ja, glaube ich auch, dass das da zu passen scheint. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Bundeswehr, glaube ich, sagen zu können, relativ gut bislang durch diese Corona-Pandemie gekommen ist, weil wir mit der Ungewissheit relativ gut umgehen konnten.
Die Bundeswehr unterscheidet sich von zivilen Einrichtungen oder auch einem ganz normalen Unternehmen ja vor allen Dingen dadurch, dass es da Befehlsketten gibt. Da spielt Verlässlichkeit eine große Rolle. Wie funktioniert denn so eine Befehlskette?
Na, ich glaube nicht, dass es da so große Unterschiede gibt
in den
Unternehmen.
Ja.
Denn am Ende des Tages geht es darum, dass Menschen in einem Team zusammenarbeiten, die an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten. Und die Herausforderung ist schlicht und ergreifend, diese Menschen mit ihren Fähigkeiten so zusammenzubringen, dass bestmögliche Lösungen erreicht werden. Das ist das Grundprinzip militärischen Handelns, aber auch in Großunternehmen, zumindest so, wie ich sie kennengelernt habe. Also dieses, was man sich immer so vorstellt, oben steht einer, der sagt, wie es gemacht wird. Natürlich sagt am Ende des Tages irgendjemand bei uns, so wird es gemacht. Aber bis dahin, bis eine Entscheidung fällt, davor steht eine Beratung. Und je besser die Beratung, umso besser die Entscheidung. Und ich glaube, dieses Prinzip ist bei Militär wie Zivil gleichermaßen vorhanden.
Ja, einen Unterschied sehe ich da schon. Wenn Sie einen Befehl erteilen oder jemand in Ihrer Führungskette, dann wird der ja nicht nochmal eine Grundsatzdebatte gestartet, sondern dann muss der ausgeführt werden.
Nein, das ist absolut korrekt. Also wenn ein Befehl gegeben wird, dann ist er verbindlich, wenn er ein paar Regeln befolgt, aber davon gehen wir mal aus. Aber die entscheidende Größe ist nicht der Befehl an sich, weil der steht am Ende, sondern die Beratung davor, die Entscheidungsfindung. Und dann wird ein Befehl allerdings durchgesetzt, das ist richtig. Aber vorher ist jeder militärische Führer sehr gut beraten, genau zuzuhören, was seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ihrer jeweiligen Sicht zu der Problemlösung zu sagen haben.
Das war jetzt auch sehr holzschnittartig. Also einer gibt den Befehl und alle anderen marschieren. Die Führungskultur bei der Bundeswehr ist ja vielschichtiger. Wie würden Sie die beschreiben? Also was wird da auch an Ihrer Akademie vermittelt?
Nun, die Führungskultur an sich, vielleicht müsste man das kurz noch mal vorweg schicken. Also unsere Führungskultur ist die innere Führung. Wir sind gebunden an die Werte des Grundgesetzes, Staatsbürger in Uniform und bei allen Entscheidungen an unser Gewissen gebunden. Aber ich glaube, das meinen Sie nicht, sondern in der Tat, was wir lehren, wie geht man mit Führung um. Und da würde ich jetzt mal auf die Akademie mehr fokussieren. Und da würde ich unseren Wahlspruch, Mens agitat molem, der Geist bewegt die Materie, mal exemplarisch nehmen. Denn für uns ist wichtig, dass wir zunächst einmal Probleme durchdenken und keine Bauchentscheidungen treffen. Denn Kant war es, der gesagt hat, traue dich deines Geistes zu bedienen oder vergleichbar. Also erstmal die Dinge zu durchdenken. Denn am Ende des Tages stehen bei uns ja, wenn es darauf ankommt, Leib und Leben zur Debatte. Da sind Bauchentscheidungen immer schlecht. Also das zu durchdenken ist eine wesentliche Sache, die wir unseren Männern und Frauen hier beibringen. Dazu gehört der Mut zum Diskurs, die Dinge klar anzusprechen. Aber auch, dass wir den Männern und Frauen hier beibringen, die Perspektive zu wechseln. Also ein Problem aus einer anderen Sicht oder aus einem anderen Blickwinkel sich anzuschauen und dann möglicherweise zu neuen Ansichten und neuen Erkenntnissen oder auch Lösungen zu kommen.
Aber da bin ich jetzt wieder bei den Routinen, weil ich glaube, das ist schon ein wichtiger Gesichtspunkt, weil es ja auch schnell gehen muss im Zweifel. Also das meinte ich vorhin mit der Grundsatzdebatte. Wenn es irgendwann eine Entscheidung gibt, dann muss auch sehr schnell in der Folge gehandelt werden, weil ansonsten ja Zeitverzug vielleicht auch Leben gefährdet.
Ja, natürlich. Also man muss schon abschätzen, wie viel Zeit habe ich denn jetzt für die Entscheidung. Also man kann nicht sagen, ich nehme mir jetzt mal 3 Tage, wenn nur 3 Minuten Zeit sind.
Ja, genau.
Und der alte Grundsatz, lieber eine suboptimale Entscheidung zum rechten Zeitpunkt als eine perfekte 5 Minuten zu spät, der gilt auf allen Ebenen.
Und da sind wir bei einem anderen, wie ich finde, besonderen Punkt bei der Bundeswehr. Es gibt ja eine spezielle Sprache, also auch eine sehr reduzierte Sprache manchmal. Ja. Abkürzungen, die wir im normalen Leben nicht kennen. Also das scheint auch dazu zu gehören.
Ich hoffe, ich nutze das gerade nicht so hier in unserem
Interview. Bei Ihnen ist es völlig in Ordnung bislang.
Das ist in Ordnung. Natürlich gibt es Abkürzungen, die auch dazu führen, dass Dinge schneller auf den Punkt gebracht werden können. Die haben also auch einen Wert an sich. Manchmal nutzen wir die vielleicht zu häufig und das merkt man vor allen Dingen, wenn man in einem militärisch-zivil gemischten Bereich tätig ist. Da muss man sich als Militär immer ein bisschen zurücknehmen und dann, ich sag mal, verständliches Deutsch sprechen.
Was gerade passiert, also dass jetzt ein Generalmajor die Leitung dieses Krisenstabes übernimmt, das ist ja auch ein Symbol nach außen. Die Politik setzt da eben jemanden von der Bundeswehr hin. Da sagen manche Fachleute, zum Beispiel auch Carlo Massala von der Universität der Bundeswehr in München, das sei so ein PR-Stunt, auch weil Befehle und Verantwortung unklar geregelt seien in einer solchen Konstellation. Wie beurteilen Sie das?
Also, was Carlo Massala sagt, den ich ja auch kenne, das kann ich jetzt nicht bewerten. Ich habe das auch so nicht gehört. Nun ist es ja nicht das erste Mal, dass ein Militär an die Spitze gestellt wird, denn was, und das wundert mich ein wenig, was die überhaupt keine Beachtung gefunden hat, dass seit 1,5 Jahren der gemeinsame Krisenstab von BMI und BMG von einem Generalarzt geführt wird. Also das passiert seit 1,5 Jahren.
Das ist der Krisenstab, der jetzt quasi ersetzt wird durch den neuen.
Der jetzt hochgehoben wird ins Bundeskanzleramt. Aber da hatte keiner drüber gesprochen. Nun ist es so, Carsten Breuer übernimmt das jetzt und da glaube ich nicht, dass es da unklare Zuständigkeiten geben wird. Wie die genau sind, kann ich natürlich nicht sagen, denn am Ende des Tages ist egal, in welche Art sie zusammenarbeiten, die Zuständigkeiten müssen klar geregelt sein, damit am Ende auch klare Entscheidungen fallen können, um die Pandemie in den Griff zu kriegen.
Sagt Generalmajor Oliver Kohl, Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Haben Sie besten Dank. Ein Kollege von ihm, was den Dienstgrad angeht, Generalmajor Carsten Breuer, übernimmt nun die Leitung des neuen Krisenstabes im Bundeskanzleramt. Und beim Stichwort General kommen viele Assoziationen hoch, vielleicht ja auch Klischees, auf jeden Fall verschiedene Blickwinkel. Die liefern wir heute auch, und zwar in Form von Musik. In diesem Fall mit der Augsburger Puppenkiste und dem Blechbüchsenmarsch. Den stimmt die Armee immer an, wenn sich die Soldaten in Blechbüchsen verkriechen auf einem Berg, um den Feind dann zu überrollen, was nicht so wirklich funktioniert.
2, 3, 4, marschieren wir in schnellem Lauf, Berg hinauf, oben dann alle Mann, schauen mit List, wo Feind ist, alle Blitz, sehen nix, General, auf ein
Die alte Autohupe darf natürlich nicht fehlen. Und nur um das klarzumachen, bei den Büchsen oder Dosen geht es jetzt nicht um Impfdosen. Dann hätten wir wirklich eine Parallele zur Corona-Pandemie. Da würden uns ja genügend Impfdosen helfen, um das Virus platt zu machen, bevor es uns wieder überrollt. Wann immer die Politik vor so einer Aufgabe steht, oder neudeutsch vor einer Herausforderung, immer dann wird gerne ein Krisenstab einberufen. Der neue wird direkt am Bundeskanzleramt angedockt. Es gab aber vorher auch schon einen Krisenstab, der nun aufgelöst wird. Im Prinzip, unser Hauptstadtkorrespondent Björn Dahke erklärt, wo die Unterschiede liegen und was genau da jetzt kommt.
Bei Olaf Scholz klang es wie etwas Neues. Die Ampel werde einen Corona-Krisenstab im Kanzleramt einrichten. Vergangene Woche beschrieb der kommende Kanzler von der SPD die Aufgabe so.
Er wird die Lage kontinuierlich gutachten und beobachten und die Umsetzung der Beschlüsse prüfen.
Noch sitzt Scholz aber nicht im Kanzleramt. Er muss deshalb mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU reden. Ihr Sprecher Steffen Seibert sagt, Scholz und Merkel seien in engem Kontakt über den Krisenstab.
Natürlich mit dem Ziel, dass er so bald wie möglich seine Arbeit aufnehmen kann. Die Bundeskanzlerin hatte ja öffentlich gesagt, dass sie in den letzten Tagen ihrer Amtszeit zu einer ganz engen Zusammenarbeit bereit sei.
Wer künftig im Corona-Krisenstab zusammenarbeiten wird, ist noch nicht bekannt. FDP-Chef Christian Lindner hat öffentlich gemacht, dass ein Militär die Runde leiten soll. Generalmajor Carsten Breuer, der 56-Jährige, leitet momentan die Bundeswehreinsätze im Inland. Wie von den Ampelparteien zu hören ist, soll der neue Krisenstab vor allem praktische Fragen beantworten. Zum Beispiel, wie kommen genug Impfstoffe zu den Menschen? Wer kann Corona-Patienten aus überlasteten Kliniken aufnehmen? Etwa 50 Menschen könnten laut einem Zeitungsbericht Teil des Krisenstabs sein. Die Absprachen liefen vermutlich digital. Vorbild für den Corona-Krisenstab könnte ein Gremium sein, das in der Flüchtlingskrise 2015 im Bundesinnenministerium eingerichtet wurde. Schon jetzt leitet ein General die Pandemiebekämpfung der Bundesregierung. Generalstabsarzt Hans-Ulrich Holtam. Seit März 2020 steht er an der Spitze des gemeinsamen Krisenstabs aus Gesundheitsministerium und Innenministerium. Wie das Gesundheitsministerium erläutert, ist der Krisenstab ein strategisches Gremium. Dort würden politische Entscheidungen vorbereitet, zum Beispiel die Einreiseverordnungen. Entscheidungen werden in dieser Runde nicht getroffen. Darauf hat Jens Spahn schon vor einigen Tagen hingewiesen.
Das akute Thema, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, scheitert nicht daran, dass Krisenstäbe fehlen oder dass wissenschaftliche Beratung fehlt. Sondern es braucht politische Verantwortungsübernahme für Entscheidungen.
Der geschäftsführende Gesundheitsminister von der CDU scheint diese politische Verantwortung nicht mehr übernehmen zu wollen. Die Ampelparteien sind offiziell noch nicht in der Regierung. Und so kann ein neuer Corona-Krisenstab im Kanzleramt zwar Entscheidungen vorbereiten, treffen kann sie nur eine neue Regierung. Und die kommt vermutlich erst nächste Woche ins Amt.
Das sind jetzt noch ein paar Tage, aber die stehen wir auch noch durch. Uns treibt heute aber die Frage um, was so ein Krisenstab überhaupt bewirken kann, egal ob da nun ein General an der Spitze steht oder nicht. Dieses Instrument an sich ist ja bestens bekannt. Das Auswärtige Amt in Berlin beruft zum Beispiel immer dann einen Krisenstab ein, wenn ein deutscher Staatsbürger oder eine Staatsbürgerin entführt wird im Ausland. Und dann gibt's eben die Krisenstäbe, die nach Bedarf einberufen werden. So zum Beispiel auch jetzt wegen Corona. Das beobachtet Thomas Fitztum. Er ist politischer Korrespondent in Berlin für die Tageszeitung Die Welt. Schönen guten Tag dorthin.
Guten Tag.
Was ist das für ein Signal, das der kommende Bundeskanzler Olaf Scholz sendet, indem er diesen alten Krisenstab auflöst, den es ja gegeben hat, und jetzt einen neuen schafft, der direkt bei ihm angedockt ist im Kanzleramt?
Zunächst ist das ein politisches Signal. Olaf Scholz will damit die ganze Krisenbewältigung ein wenig stärker an sich ziehen. Natürlich hat auch die Kanzlerin die Corona-Krise zur Chefsache gemacht, aber sie hat keinen, wie Sie gesagt haben, Krisenstab dafür eingerichtet, sondern sie hat immer wieder ad hoc mit dem Ministerpräsidenten zusammengearbeitet. Bisweilen hat sie sich von Experten beraten lassen. Das war oft ja auch relativ intransparent.
Also es gab ja schon einen Krisenstab, nur der war halt nicht bei ihr angedockt, das meinen Sie?
Genau, es gab auch einen Krisenstab, der zum Beispiel rein formell zwischen dem Innenministerium und dem Gesundheitsministerium geschaffen wurde. Das war schon ganz am Anfang der Krise so. Der war übrigens immer vorgesehen. Also ein solcher pandemischer Krisenstab war immer angelegt. Aber die Pandemie war zu groß. Also dieser kleine Krisenstab zwischen, also mit Leuten aus diesen beiden Häusern, konnte das Ganze nicht bewältigen. Und er kann bis heute ja auch nicht die Probleme bei der Impfstoffverteilung, bei der Organisation und der Logistik bewältigen. Und da sind auch die Länder bisweilen überfordert. Und genau das soll ja nun der Krisenstab im Haus von Olaf Scholz leisten.
Ist das aber auch so ein Machtinstrument, um klarzumachen, jetzt regiere ich und eben nicht mehr die Große Koalition?
Selbstverständlich. Also dieser Krisenstab wird natürlich eine andere Öffentlichkeitswirkung haben als der bisherige Krisenstab, von dem viele Bürger wahrscheinlich nicht einmal mitbekommen haben, dass es ihn gab. Er wird ein Gremium werden, das neben der Ministerpräsidentenkonferenz, die es weiterhin geben wird, eine prominente Rolle spielt. Das Gesicht von General Breuer spielt da natürlich auch eine zentrale Rolle. Mhm. Er ist ein Militär. So ein Militär hat einen ganz anderen, ja, ich würde sagen, Impact. Im wahrsten Sinn steht da mancher stramm, wenn er so einen Militär vor sich hat. Und der soll natürlich auch eine Wirkung entfalten auf die Leute, die sich bisher noch nicht impfen lassen wollen.
Wobei ja der bisherige Krisenstab auch von einem Vertreter des Militärs geleitet wurde. Nur das hat irgendwie so keiner mitbekommen.
Ja, das liegt vor allem natürlich auch daran, weil ihn die Kanzlerin nicht in dieser Art wirken und strahlen hat lassen. Mhm. Oder diejenigen, die das tun hätten können. Olaf Scholz will diesen General ja in die Öffentlichkeit rücken. Er hat das auch deshalb die Vorstellung bei der Ministerpräsidentenkonferenz an den Anfang dieser Runde gestellt. Das hat nicht allen gepasst von dem Ministerpräsidenten, weil mancher hat schon befürchtet, das ist jetzt der Beginn der eigenen Machtlosigkeit. Ganz so weit ist es nicht gekommen. Also anfangs wurde ja behauptet, das war es jetzt mit dem Ministerpräsidenten, jetzt wird alles im Kanzleramt gemacht. Hm. So weit wird es nicht kommen. Aber klar, das ist jetzt Olaf Scholz, Mann für die Krise.
Die Politik muss auf eine Krise ja immer irgendwie reagieren. Dafür gibt es das Kabinett, es gibt den Kanzler oder die Kanzlerin, es gibt Fachministerien. Worin genau besteht der Vorteil, das dann an einen Krisenstab zu übergeben?
So ein Ministerium ist ein großer Apparat, da arbeiten tausende Leute. Und wenn es hart auf hart kommt und wenn schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, ist ein Krisenstab das gelenkigere Instrument. Es gibt zum Beispiel einen Krisenstab auch zwischen Innenministerium und etwa dem Umweltministerium, das für die Reaktorsicherheit zuständig ist, das im Falle eines Atomunfalls tätig werden würde. Die wissen dann sehr schnell, was zu tun ist. Die wissen, welche Stellschrauben sie ergreifen müssen, wen sie anrufen müssen, was man unternehmen muss. Wenn das alles jetzt auf dem klassischen bürokratischen Weg unternommen wird, mit Papiere erstellen, Vorlagen etc., das dauert alles ewig. Also gerade wenn es schnell gehen muss, ist so ein Krisenstab sehr wichtig. Deshalb gibt es ja den auch beim Auswärtigen Amt. Wenn ein Deutscher im Ausland entführt worden ist, kann man sich nicht erst Wochen darüber Gedanken machen, was jetzt zu tun ist, sondern da müssen die Abläufe sitzen.
Das Beispiel wird auch immer wieder gerne genannt, das Auswärtige Amt, das dann sehr schnell bestimmte Mechanismen einfach in Kraft setzt und Routinen abrufen kann, um im Zweifel auch Menschenleben zu retten. Bei welchen anderen Gelegenheiten haben wir sowas in der Art schon mal gehabt in der Bundesrepublik, also einen Krisenstab für besondere Fälle?
Also wie erwähnt, gab es zu Beginn der Pandemie oder gibt es diesen Krisenstab zwischen Gesundheitsministerium und Innenministerium. In der EHEC-Krise gab es einen Krisenstab. Bei der Flüchtlingskrise
müssen wir vielleicht kurz erinnern, weil manche das nicht mehr wissen. EHEC, das war so ein Erreger, der sich über Salate verbreitet hat. 2011 war das eine große Krise und da gab es auch einen Krisenstab, genau.
Genau, also das im Vergleich mit der heutigen Krise war das eine Lappalie. Aber auch damals sind einige Menschen zu Tode gekommen und man wusste lange nicht, woher das kommt, dass das tatsächlich mit Lebensmitteln zu tun hat, war nicht so richtig klar. Also da gab es auch die Befürchtung, dass es sich um eine größere Gesundheitskrise handeln könnte. Das hat sich relativ schnell dann gelegt. Bei der Flüchtlingskrise gab es keinen großen Krisenstab im Kanzleramt. Es gab aber in den Bundesländern einzelne Krisenstäbe. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte zum Beispiel einen Krisenstab. Die Kanzlerin hat das vermieden. Das ist ja zum Teil auch vorgehalten worden. Sie hat es bevorzugt, hier politisch Verantwortliche zu benennen. Sie hat damals Peter Altmaier zum Flüchtlingsbeauftragten gemacht und dem Innenminister Thomas de Maizière die Zuständigkeit ein wenig entzogen. Ein Krisenstab sozusagen in der Nachwirkung war nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Da wurde ja sehr schnell entschieden, wir steigen aus der Atomenergie aus. Mhm. Für einen Krisenstab war das zu plötzlich. Es wurde politisch ja quasi über Nacht bestimmt. Aber die Kanzlerin hat dann ein Gremium eingesetzt, eine Art Expertengremium oder Krisenstab, wie man will, unter der Leitung des ehemaligen Umweltministers Klaus Töpfer, die diese Entscheidung nachträglich gewissermaßen gerechtfertigt haben. Mhm. Also auch das ist eine Form des Krisenstabs. Merkel hat immer wieder Beratergremien, Expertengremien benannt. Vor allem dann, wenn es darum ging, ihre Politik nachträglich mit einer politischen Rechtfertigung zu versehen.
Über Angela Merkel reden wir gleich auch noch ausführlich hier in unserer Sendung. Aber eins möchte ich gerne noch von Ihnen wissen. Jetzt haben wir so ein paar Beispiele genannt. Unterm Strich, läuft es dann in einer Krise immer besser, wenn ein Krisenstab übernimmt?
Eine gute Frage.
Die Antwort lautet wahrscheinlich, kommt drauf an, oder?
In diesem Falle würde ich tatsächlich sagen, ist so. Es kommt tatsächlich drauf an. Ich verspreche mir von diesem Krisenstab wirklich einen gewissen Fortschritt. Denn der baut ja nun nicht auf nichts auf. In der Organisation der Impfstoffbeschaffung, in der Verteilung gibt es ja nun seit wirklich einem Jahr Erfahrung. Mhm. Das heißt, wenn er schlau ist, Herr Breuer, dann holt er sich Experten aus Bund und Ländern. Ist ja eindeutig ein Bund-Länder-Gremium, die Erfahrung gemacht haben. Logistiker, Mediziner und organisiert das gut. Anfangs war es ja so, wir erinnern uns, vor genau einem Jahr hat die Impfstoffverteilung begonnen und kurz vor Weihnachten wurden dann die ersten Menschen geimpft und es war immer wieder die Kritik, ja, wir haben Ethiker, Mediziner und Virologen, aber wir haben keine Logistiker im Team.
Und das wird jetzt besser.
Dieser Missstand soll nun endlich abgestellt werden.
Sagt Thomas Fitztum, politischer Korrespondent in Berlin für die Tageszeitung Die Welt. Haben Sie besten Dank. Der General hilft sofort, Ausrufezeichen. So haben wir den Tag heute überschrieben. Weil nun ein Generalmajor den neuen Krisenstab übernehmen soll, um die Impfkampagne voranzubringen, da flößt alleine schon der Titel einen gewissen Respekt ein. Allerdings muss das nicht immer der Fall sein. Das beweist Georg Kreisler in seinem Lied »Der General«. Darin geht es um eine jüdische Familie, die sich über ihren missratenen Nachwuchs wundert, weil der unbedingt zum Militär wollte.
Der Vater ist Vertreter und ein ehrenwerter Mann. Die Mutter eine Dame, wie man selten finden kann. Der Sohn hätt drum nach Wissen und Gewissen ein anständiges Jingel werden missen. Doch Gottes Wege sind einmal verworren und diskret. Obwohl der Sohn studierte auf der Universität, hat er, wer hätte damals das gedacht, den Eltern nix wie Schimpf und Schande eingebracht. Sie schleichen durch die Stadt und schauen niemand ins Gesicht. Der missgeratene Sohn ist nämlich, wissen Sie noch nicht, der arme Mensch ist General. Es ist wahrhaftig ein Skandal. Er hätte wirklich, und dafür wird er noch brennen, auf seine Mutter etwas Rücksicht nehmen können. Er geht umher und tut sich groß mit einem Streifen auf der Hose. Die Mutter weint, die Augen blind. Er spielt Soldat, als wäre er noch ein kleines Kind. Macht Leuten Angst und schlagt Krawall, damit man merken soll, er ist ein General.
Gut, das war jetzt die Ausnahme, dass die Berufsbezeichnung General so ganz schlecht ankommt in der eigenen Familie. In der Politik ist es immer ein Ausdruck von Entschlossenheit, von Stärke, wenn etwas generalstabsmäßig geplant und durchgezogen wird oder wenn jemand etwas zur Chefsache macht oder auch zur Chefinnensache. Angela Merkel hat als Bundeskanzlerin häufig die Dinge in die Hand genommen, ohne dass wir das sofort erkannt oder mitbekommen haben. Wo andere laut in die Welt hinausgerufen hätten, dass sie jetzt aber auch mal wirklich durchgreifen, hat Angela Merkel das auf ihre spezielle Art getan. Leise, aber im Endeffekt konsequent. Christoph Keppel aus unserer Politikredaktion beschreibt, wie sie das angestellt hat.
Eine, die Merkel vernichtend kritisierte, war die Publizistin und Unternehmensberaterin Gertrud Höhler. Ihr 2012 veröffentlichtes Buch über Angela Merkel trug den Titel »Die Patin«.
Weil Frau Merkel nicht nur Frau Merkel ist, sondern sie ist die Chefin des Großunternehmens Deutschland.
Grundwerte seien Angela Merkel egal, meinte Höhler. In ihrem DDR-Leben sei Merkel mit allen Wassern der Unfreiheit gewaschen worden. Dort habe sie gelernt, dass man besser schweigt, niemandem wirklich vertrauen darf. Abweichler aus den eigenen Reihen stellte sie kalt. So vernichtend wie Höhler sehen die Chefin Merkel nur wenige. Vielmehr sehen sie als eine, die keine politischen Visionen hat, die ihre Gegner einschläfert, ihre Erfolgsthemen wegnimmt, die niemanden provozieren will, die Kanten heiß umstrittener Themen abschleift. Zum rechten Zeitpunkt aber traf sie knallharte Entscheidungen. Etwa, als sie sich von ihrem politischen Ziehvater Helmut Kohl lossagte, wodurch sie überhaupt erst CDU-Chefin wurde.
Ich habe kein schlechtes Gewissen und Mitleid ist auch das falsche Wort.
Später auch feuerte sie ohne sichtbares Bedauern ihren Umweltminister Norbert Röttgen, der die Landtagswahl in NRW als Spitzenkandidat der CDU verheerend verloren hatte. In der Finanzkrise 2008 garantierte sie den Deutschen ihre Sparguthaben. Und 2015 entschied sie, dass Deutschland nicht die Grenzen schließt, angesichts von Hunderttausenden Flüchtlingen, vor allem aus Syrien, Irak und Afghanistan.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Solche Basta-Entscheidungen aber waren weniger ihr Stil. Sie fuhr lieber auf Sicht, moderierte, veranstaltete Gipfel. Bildungsgipfel, Corona-Gipfel, Schulgipfel, Digitalgipfel, Integrationsgipfel. Diese Gipfel simulierten so etwas wie entschlossenes Handeln. Dabei kam am Ende meist nicht viel Neues dabei raus, außer dass alle mal wieder über ein länger bestehendes Problem geredet hatten. Merkels Kompass scheint zu sein, Dinge gut zu managen. Zufrieden schien sie, wenn sie einen Kompromiss erreicht hatte, etwa bei einem EU-Gipfel, auch wenn der gar nicht lange hielt. Zwei Eigenschaften habe sie, sagte sie von sich selbst.
Die eine ist die Verbindlichkeit, das finde ich ist etwas sehr Wichtiges. Und die zweite ist die Gelassenheit. Da zumindest habe ich dann auch ein Stück Konservatives in mir, denn einer meiner Lieblingssprüche ist, in der Ruhe liegt die Kraft.
Entscheidungen traf sie sehr oft in Krisen. Nur sind solche Entscheidungen oft gar nicht die schwierigsten. Mutiger sind solche, die kurzfristig erstmal keinen Ruhm bringen. Zum Beispiel aus der Atomenergie auszusteigen, um die Energiepolitik sicherer und gefahrloser zu machen. Das war aber nicht ihr Ziel. Zuerst stieg sie wieder ein, weil das ihre Partei und ihr Koalitionspartner FDP so wollte. Dann kam eine Atomkatastrophe in Fukushima, danach stieg sie wieder aus. Das brachte ihr Zuspruch bei der Mehrheit der Deutschen. Ohne Krise wäre sie nicht ausgestiegen. Warum auch? Eine grundsätzliche Position zum gefährlichen Energieträger Atom hatte sie nicht. So hatten ihre Entscheidungen durchaus manchmal etwas Listiges. Um die von einer Mehrheit der Gesellschaft gewünschte Ehe für alle zu ermöglichen, gab sie quasi die Abstimmung frei. Um es sich aber nicht mit den Konservativen in ihrer Partei zu verscherzen, sagte sie, sie selber stimme dagegen. So hatte sie ein von ihr als riskant angesehenes Thema für den bevorstehenden Wahlkampf 2017 ausgeräumt. Am Ende entschied sie selbst über das Ende ihrer Kanzlerschaft. Jetzt brauchte sie nicht mehr strategisch zu denken. In der Corona-Krise mahnte sie die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zu schärferen Maßnahmen. Schon irgendwie lustlos trug sie die seltsame Idee einer kurzen Osterruhe mit und entschuldigte sich für die unausgegorene Idee, als sie deren Scheitern verkünden musste. Sie hatte zerknirscht eine Fehlentscheidung eingeräumt und großmütig die alleinige Verantwortung übernommen.
Soweit die Analyse von Christoph Keppeler zur Methode Merkel. Die hatte schon was Eigenes, manchmal auch Überraschendes. Das haben wir jetzt auch gesehen bei der offiziellen Verabschiedung mit dem großen Zapfenstreich. Vom Musikchor der Bundeswehr hat sich Angela Merkel unter anderem das hier gewünscht und auch bekommen. Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen. Klassiker aus der DDR, hat Angela Merkel gerne gehört. Vielleicht ja auch, wenn sie in all dem Stress in ihrem Amt mal auf andere Gedanken kommen wollte. Stefan Braun ist Autor in der Berliner Redaktion bei der Süddeutschen Zeitung und er ist immer nah dran gewesen an Angela Merkel und auch an ihrem Krisenmanagement. Schönen guten Tag, Herr Braun.
Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Wann hat Angela Merkel denn die Dinge mal wirklich zur Chefinnensache gemacht?
Ah, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil man im Prinzip sagen muss, eigentlich hat sie das in dieser Form, so wie es Schröder mal gemacht hat mit der Agenda 2010, das hat sie nie gemacht. Mhm. Aber sie hat natürlich schon sozusagen während dieser 16 Jahre Amtszeit auch Erfahrungen gemacht, die sie sehr geprägt haben. Man kann da kurz über die Weltfinanzkrise sprechen im Jahr 2008. Am Ende hat sie ja damals zusammen mit Peer Steinbrück den Leuten versichert, ihre Sparguthaben seien sicher. Wie man heute weiß, wusste die gesammelte Mannschaft nicht genau, was das bedeutet. Die hatten spontan entschieden, jetzt wird's gefährlich, wir müssen jetzt irgendwie den Menschen Sicherheit geben. Aber dazu gehörte eben auch, dass sie relativ kurz nach der ganz großen Krise um Lehman und die anderen amerikanischen Banken zu einem Krisentreffen ins Kanzleramt eingeladen hatte. Und dieses abendliche Krisentreffen war für sie ein Augenöffner, wie man heute sagen würde, in Neudeutsch, weil keiner der geladenen Unternehmensbosse, keiner der geladenen Wirtschafts- und Finanzexperten die Krise vorhergesehen hatte, ihr erklären konnte, was da passiert war und ihr erst recht nicht sagen konnte, was sie jetzt zu tun hatte. Damals ist ja das Bild von der Merkel entstanden, die sagt, ich gehe nur so weit, wie ich sehe. Sprich, ich taste mich im Nebel einen Schritt nach dem anderen nach vorne.
Aber das ist interessant, weil da lassen Sie uns gerade mal an dem Punkt bleiben. Sie gilt ja als diejenige, und das haben Sie gerade sehr schön geschildert, die sich erstmal Informationen und verschiedene Standpunkte reinholt und dann arbeitet es in ihr. Nach außen nimmt man das gar nicht wahr, weil sie sich nicht äußert. Und dann wird doch irgendeine Form von Entscheidung getroffen oder es wird eine Aussage gemacht. Ist dieser ruhige, der analytische Stil, der ja viel gelobt wurde, nicht auch manchmal zum Problem geworden, dass sie eben zu ruhig gewesen ist in einer Krise?
Doch, das glaube ich auf alle Fälle. Also ich glaube vor allem im Sommer 2015, wenn man jetzt ehrlich ist, weiß man, dass die Bundesregierung schon vorher ahnen konnte und nicht nur die Bundesregierung, sondern auch viele in den Behörden, da könnte was kommen. Die krisenhafte Situation rund ums Mittelmeer war allen bekannt. Lampedusa, das fürchterliche Unglück, war ja quasi im Wahlkampf oder kurz nach der Bundestagswahl 2013 passiert. Jeder wusste, dieses Problem ist nicht gelöst. Trotzdem wirkte die Bundesregierung völlig unvorbereitet. Dann hat Frau Merkel in einer Situation, als Österreichs Kanzler Faymann um Hilfe bat wegen der Flüchtlinge im Budapester Bahnhof, in dieser Nacht eine Entscheidung getroffen, von der sie humanitär, christlich, politisch der Überzeugung war, das ist die richtige, aber sie war natürlich unter höchstem Druck gefallen.
Ja.
Und danach hat sie jenseits des Satzes, wir schaffen das, viel, viel, viel zu wenig den Menschen erklärt, warum sie es macht, warum sie es nicht anders macht.
Ja, und vor allem, wie wird es schaffen, das wurde häufig kritisiert.
Genau, das Wie und sozusagen auch nicht kenntlich gemacht, dass sie das wirklich kümmert, dass das ihr Thema jetzt ist oder dass das ein Schlüsselthema für die Kanzlerin ist, um das sie sich auch persönlich kümmert. Das hat sie zu wenig gemacht.
Und wenn wir das jetzt mal im Hinterkopf behalten und so ein bisschen lösen von Angela Merkel. Wenn jemand in der Politik etwas zur Chefsache macht und das auch so nach außen formuliert, Sie hatten ja Gerhard Schröder und die Agenda 2010 schon angesprochen, das kann ja auch nach hinten losgehen, oder?
Natürlich. Es ist sozusagen ein absolutes, das ist eine Frage, mit welchem Selbstverständnis du als Politiker oder Politikerin agierst. Es gibt Typen wie Nicolas Sarkozy oder er hat sich immer so gesehen, Wolfgang Schäuble oder jetzt Friedrich Merz. Für die ist tiefe Überzeugung, Politik bedeutet, ich habe eine Idee, ich kämpfe für diese Idee, ich stelle mich ganz nach vorne in den Sturm. Ich liebe sozusagen den Sturmwind und bin derjenige, der das Thema durchkämpft. Diesen Impuls hatte Frau Merkel ganz am Anfang mal, noch bevor sie Kanzlerin wurde, aber danach hatte sie ihn nie wieder. Das heißt, sie hat eher im Zweifel Ministerinnen wie Frau von der Leyen gehabt, die dann bei der Elternzeit und bei den Kita-Plätzen etwas durchkämpft. Und die Merkel hat es toleriert, die hat sich angeguckt, aha, versuch's mal, Uschi. Aber sie hat nie mehr die Fahne selber ganz in die Hand genommen und ist ganz nach vorne gegangen. Schröder hat es bei der Agenda 2010 gemacht,
ja, genau.
Mit allem für und wieder. Ne?
Ja, und wenn das dann am Ende schief geht, wird es halt auch mit dieser einen Person verknüpft. Jetzt haben wir ja demnächst einen Bundeskanzler, der nicht unbedingt durch große emotionale Ausbrüche aufgefallen ist in der Vergangenheit, Olaf Scholz. Wenn Corona mal irgendwann abgeräumt sein sollte als die Krise. Was glauben Sie denn, was wird er denn dann zu seiner Chefsache machen? Sehen Sie da was?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil er hat sich viel Mühe gegeben, Frau Merkel im Wahlkampf zu kopieren. Er hat sogar eine Ähnlichkeit, die die beiden wirklich haben, das ist so der versteckte Humor. Also wenn man sozusagen im direkten Tête-à-Tête mit ihnen reden kann, haben die unglaublich viel Witz beide. Auch Humor kann man sich bei beiden, wenn man sie öffentlich sieht, gar nicht so richtig vorstellen. Mhm. Wenn ich tatsächlich jetzt sagen müsste, welches Thema ist am ehesten das, wofür er wirklich kämpft, dann würde ich im Augenblick sagen, mehr Solidarität, auch mehr finanzielle Solidarität in Europa. Weil er ein Europa auf seinen Tisch bekommen wird, ab nächster Woche, wenn er ab Mittwoch dann gewählt sein wird, das noch nie so zerfleddert, so zerstritten, so unsicher gewesen ist beim Verständnis der eigenen Rolle für die Zukunft.
Mhm. Sagst du, ja.
Entschuldigung, ich wollte Sie, ja.
Nein. Nee, den halben also Satz gebe ich Ihnen noch.
Okay, weil ich einfach glaube, wenn er eine Leidenschaft hat, dann ist es die europäische. Und wenn er ein Problem hat, dass er nicht los wird, dann ist es das europäische Selbstverständnis. Und wie viel Solidarität Deutschland zu geben bereit ist.
Stefan Braun von der Berliner Redaktion der Süddeutschen Zeitung. Haben Sie besten Dank. Nach so viel Chefsache oder anderen Möglichkeiten, etwas in der Politik an sich zu reißen, ohne dass es jemand sofort merkt, brauchen wir dringend wieder eine Portion Generalität. Und die kommt jetzt in Form von Ludwig Hirsch, der General.
Burschen, schaut, da kommt er schon mit dem üblichen Tamtam. Mich wundert's, dass der alte Mann so viele Orden tragen kann. Ja, mich wundert's, dass der alte Mann überhaupt noch hatschen kann. Burschen, schaut, der steckt sein Kopf in ein Kanonenrohr hinein. Warum schreit denn keiner, Herr General, die Kanone gehört dem Feind? Ja, warum schreit denn keiner, passen's auf, Herr General, die Kanone gehört dem Feind?
Und wir hätten noch mehr Liedgut rund um die Generäle gefunden, aber jetzt lassen wir es mal gut sein. Zumal das, was in Berlin passiert, eher ungewöhnlich ist. Ein Generalmajor übernimmt die Führung eines Krisenstabes. In der Wirtschaft passiert aber eher der umgekehrte Fall. Moderne Unternehmen versuchen, strenge Hierarchien abzubauen, die berühmten flachen Hierarchien zu schaffen, ohne dass dann gleich alles auch inhaltlich flach wird. Das ist durchaus eine Kunst. Als Beispiel werden da gerne die modernen Firmen im Silicon Valley genannt, in denen angeblich alles so modern läuft und so ganz anders, nach dem Motto, wir haben doch mal in der Garage angefangen.
Längst sind Google, Facebook, Netflix und hunderte andere Tech-Unternehmen im Silicon Valley keine kleinen Startups mehr. Allein der Google-Mutterkonzern Alphabet beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Menschen. Bei Facebook sind es 45.000, bei Netflix 12.000. Dennoch haben sich viele Unternehmen hier im Silicon Valley, wenige Kilometer südlich von San Francisco, ihre eigene Führungskultur bewahrt. Viele der Gründer haben einen dauerhaften Einfluss auf ihre Organisationen ausgeübt, manche aus strukturellen und strategischen Gründen, weil sie für sehr lange Zeit Chef des Unternehmens waren. Andere haben aber wirklich gute Arbeit geleistet, indem sie ein Höchstmaß an Beweglichkeit in die Unternehmenskultur eingewoben haben. Die Idee nämlich, dass ein Teil des Erfolgs auf Agilität beruht. Lässt diese nach, leidet der Erfolg.
We will not do as well.
Jennifer Chatman ist Organisationspsychologin und lehrt als Professorin an der Universität von Berkeley, die auf der anderen Seite der Bucht von San Francisco liegt. Sie sagt, beim Thema Führung gehe es bei den Tech-Unternehmen des Silicon Valley meist um die Frage, ob diese Firmen zentral oder dezentral organisiert seien.
My favorite example is Netflix.
Mein Lieblingsbeispiel ist Netflix, Vorstandschef Reed Hastings ist hier führend. Er hat eine Kultur geschaffen, die auf persönlicher Verantwortung und Rechenschaftspflicht der Mitarbeitenden beruht. Es ist außergewöhnlich, wie sehr Netflix diese Elemente betont. Die Verantwortung der einzelnen Mitarbeitenden geht bei Netflix sogar so weit, dass sie selbst entscheiden können, wie viel Urlaub sie nehmen wollen. Die wenigsten Angestellten der Videoplattform aus Los Gatos haben eigene Büros. Netflix-Chef und Gründer Reed Hastings legt legt Wert darauf, dass das für ihn genauso gilt. Doch dieses Konzept der Eigenverantwortung und Selbstorganisation stößt an Grenzen. Zum Beispiel zu Beginn der Pandemie, erzählt Psychologin Chatman. Da hätten die Netflix-Mitarbeitenden sich gewünscht, dass ihr Vorstandschef Hastings mehr die Chefrolle übernimmt und ins Unternehmen kommuniziert. Hastings hat offenbar befürchtet, dass dadurch das Führungskonzept von flachen Hierarchien und geringer Distanz zwischen Vorstand und Mitarbeitenden untergraben werden könnte. Er wollte vermeiden, dass all die Nachrichten, die plötzlich aus dem Büro des obersten Chefs kommen, den Angestellten das Gefühl der Distanz geben und damit letztlich die Eigenverantwortung leidet. Auch das Suchmaschinenunternehmen Google ist stark dezentral organisiert. Das haben die beiden Gründer Larry Page und Sergey Brin von Anfang an so festgelegt. Entscheidungen sollen dort fallen, wo etwas passiert. Experten sagen allerdings, solch ein Modell kann ziemlich teuer werden, weil es oft für Doppelstrukturen in der Firma sorgt. Der Vorteil dieser Organisationsstruktur und der damit verbundenen flachen Hierarchien sei eine hohe Flexibilität, um auf die Markterfordernisse reagieren zu können. Auch der Online-Händler und Cloud-Anbieter Amazon sei ähnlich aufgebaut. Jennifer Chatman räumt allerdings ein, dass diese Beispiele auch im Silicon Valley die Ausnahme seien. Ehemalige Startups vor 20 oder 30 Jahren sind heute normale Unternehmen mit vielen Hierarchieebenen. Dadurch haben Mitarbeitende weiter unten oft das Gefühl, dass ihr Einsatz verpufft. Für diese Firmen ist es schwierig, die Leute bei der Stange zu halten und zu motivieren, ihr Bestes zu geben.
So klingt das im Bericht unseres Korrespondenten Markus Schuler. Astrid Schütz ist Professorin und Leiterin des Kompetenzzentrums für angewandte Personalpsychologie an der Universität in Bamberg. Schönen guten Tag dorthin.
Hallo, Herr Wagner. Schönen Gruß aus Bamberg.
Ja, welche Form von Führung möchten wir Menschen denn an sich gerne haben?
Ja, das hängt immer von der Kultur, von der jeweiligen Situation ab. In unserer gegenwärtigen Kultur ist Führung auf Augenhöhe gewünscht. Also Menschen möchten nicht autoritär etwas vorgegeben bekommen, sondern auch mitreden können. Das ist eigentlich so das, was zu unserer gegenwärtigen Kultur passt. Autonomie, Rückmeldung. Studien zeigen, dass dadurch Motivation erhöht wird, dass Personen zufriedener sind, dass Mitarbeitende kreativer und produktiver sind.
Klingt alles total nachvollziehbar. Das kann man ja unter diesem berühmten Stichwort Partizipation zusammenfassen. Jetzt kann es ja sein, dass ein Chef sagt oder eine Chefin, okay, ich mache das so, ich beziehe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen möglichen Dingen ein. Ganz viel Austausch. Besteht da nicht die Gefahr, dass das zur reinen Show wird? Also ich frage zwar immer alle, aber in Wahrheit habe ich doch schon vorab alles entschieden.
Die Gefahr besteht, weil Führungskräfte natürlich auch hören, dass das der Führungsstil ist, der angesagt ist. Allerdings ist ein Führungsstil, der nicht authentisch ist. Also wenn jemand quasi Partizipation predigt und autoritär handelt, dann spüren das Mitarbeitende. Das heißt, das ist dann nicht erfolgreich. Also der Führungsstil muss auch definitiv zur Person passen. Und wenn die Person sagt, das ist nicht der Stil, der zu mir passt, dann muss sie vielleicht auch einen anderen Stil finden. Das versuchen wir im Coaching zum Beispiel auch. Also den Stil zu finden, der zur Führungskraft passt. Alles andere wird nicht authentisch und ist dann auch nicht wirksam.
Das heißt, das kann dann durchaus auch sein, dass eine gewisse Autorität bei dem oder derjenigen durchaus gewünscht ist, weil der oder die halt so tickt.
Ja, das hört man ja aus Familienunternehmen zum Beispiel, wo es den älteren Patriarchen gibt, der relativ direktiv führt, aber Mitarbeitende möglicherweise dennoch zufrieden sind, weil auch so eine Führung respektvoll sein kann und die Führungskraft dennoch ein offenes Ohr haben kann. Also eine gewisse Autorität widerspricht sich da nicht mit diesen Aspekten Respekt und Hören auch. Diskurs haben wir ja auch sogar von der Bundeswehr gehört. Auch dort ist ja Partizipation und Diskurs auch ein wichtiges Instrument.
Aber irgendwann kommt dann halt der Moment, an dem es entschieden werden muss. Und dann läuft alles ziemlich geradeaus bei der Bundeswehr. Und da frage ich mich schon, ob das bei Unternehmen nicht auch so sein muss, dass am Ende eben doch wieder jemand top-down, um mal diesen englischen Begriff zu nehmen, also von oben, Entscheidungen trifft. Weil sonst diskutiert man sich vielleicht einen Wolf und kommt nicht zu einer Entscheidung.
Das ist richtig. Also die Gesamtverantwortung muss bei der Führungskraft bleiben. Mhm. Das schließt aber ja nicht aus, dass sie vorher einbezieht, Sichtweisen hört oder dass sie auch Teilverantwortungen übergibt, Menschen Verantwortung gibt. Das haben wir vorhin aus dem Silicon Valley gehört. Das motiviert, das stärkt die Selbstwirksamkeit der Einzelnen. Letztlich kann sie die Verantwortung aber nicht abgeben, auch wenn Fehler passieren. Dann muss die Führungskraft natürlich auch hinter ihren Mitarbeitenden stehen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Und da könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus eine Verlockung ist, dass wenn irgendwas schief geht, ich sage, naja, das habe ich ja nicht gemacht, das war die Abteilung XY, kommt wahrscheinlich da nicht so gut an.
Das ist ein schlechter Führungsstil, denn das kann die Führungskraft nicht abgeben. Sie muss ja entscheiden, wem sie was delegiert. Und das muss immer mit Augenmaß passieren. Also traue ich der Person das zu? Hat die Person genügend Zeit? Hat sie genügend Kompetenz? Ist sie bereit, die Verantwortung zu übernehmen? Und wenn die Führungskraft da falsch delegiert, dann ist es auch ihr Fehler.
Und arbeitet sich der oder diejenige dann nicht auch am Ende zu Tode? Also wenn ich das zu streng mache und den Leuten ganz viel Freiheit gebe, aber die Zielanforderungen so hoch setze, dann arbeiten die sich freiwillig vielleicht zu Tode.
Ja, das hat man ja vorhin bei Silicon Valley auch so ein bisschen rausgehört.
Ja.
Also die Gefahr besteht, dass Menschen, die viel Selbstbestimmung und Freiheit haben, mehr arbeiten und natürlich auch lernen müssen, ihre eigenen Grenzen zu erkennen, um nicht in den Burnout zu laufen.
Mhm. Also was ich so raushöre bei Ihnen, ist ja, dass dieses klassische Bild der Chef oder die Chefin haut jetzt mal mit der Faust auf den Tisch und so wird's gemacht. Das können wir, glaube ich, abräumen. Aber auf der anderen Seite muss ein Chef halt auch erstmal lernen, glaube ich, Macht abgeben zu können, zu delegieren. Ist es das vielleicht?
Mhm. Sehr wichtig. Ich höre das sehr oft, dass Mitarbeitende sagen, mein Chef, meine Chefin denkt, sie ist der eigene beste Mitarbeiter. sie ist eine Helikoptervorgesetzte.
Hängt sich überall rein, ja.
Genau. Und das ist extrem demotivierend. Also, weil Leute dann eben keinen Freiraum haben und ihre eigenen Kompetenzen nicht ausagieren können. Und oft, das wissen wir doch, dass die Leute an der Basis die Details viel besser kennen. Und das sollten wir sie auch machen lassen.
Und das ist dann kein Zeichen von Schwäche, wenn ich sowas abgebe?
Nein, absolut nicht. Das ist ein Zeichen von Stärke, wenn ich auch mich umgebe mit Leuten, die bestimmte Dinge besser können als ich selbst und sie das übernehmen lasse, aber dennoch die Gesamtkoordination übernehme und die Gesamtverantwortung. Koordination, das hatten wir ja auch vorhin bei Krisenstab, das kann ich natürlich nicht abgeben, sonst läuft es eben nicht.
Sagt die Professorin Astrid Schütz, Leiterin des Kompetenzzentrums für angewandte Personalpsychologie an der Universität in Bamberg. Vielen Dank. Es klingt zwar nach einem symbolischen Akt, nach Symbolpolitik möglicherweise, dass nun ein Generalmajor der Bundeswehr den Kampf gegen Corona in die Hand nimmt. Wenn es am Ende aber dazu führt, dass die Impfkampagne besser läuft, hat die Politik zumindest ihr Ziel erreicht und das Virus hat es wieder etwas schwerer. Sie ahnen es schon, diese Ausgabe von HR2 Kultur der Tag wurde auch generalstabsmäßig geplant, aber im Team. Das waren in dieser Woche David Alf, Rainer Dachselt, Karin Fuhrmann, Tamara Maschalkowski, Barbara Pieroth, in der Technik Desiree Flegel und mein Name ist Dirk Wagner. Bis bald.